Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallo und herzlich willkommen bei Reporter Insights, dem Podcast der Reportageschule Reutlingen. Mein Name ist Tom Gatt und im Wechsel mit Joanna Rettich spreche ich hier alle zwei Wochen mit Gästen über große Recherchen und über Fragen zum Journalismus, die ihr euch vielleicht auch stellt. Heute haben wir Uwe Wittstock eingeladen. Er ist Journalist und Autor, war früher beim Focus, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und bei der Welt als Redakteur tätig, war dort unter anderem für Literatur zuständig. Heute schreibt er Bücher über literaturgeschichtliche Themen. Von ihm wollen wir wissen, wie er historische Stoffe recherchiert und vor allem, wie es ihm gelingt, Geschichte so zu erzählen, als wäre man selbst dabei gewesen. Denn auch uns als ReporterInnen für klassische Magazingeschichten oder Zeitungsartikel stellt sich immer wieder die Frage, wie man Vergangenes rekonstruieren kann und das natürlich möglichst nah an der Wahrheit. Hallo Uwe, schön, dass du dabei bist.
Herzlich willkommen.
Heute wollen wir konkret über dein Buch Marseille 1940 sprechen. Das ist im letzten Jahr erschienen und war monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Darin erzählst du die Geschichte des amerikanischen Journalisten Varian Fry, der ein Fluchthilfezentrum in Marseille gegründet hat. Der historische Kontext 1940 war, dass Nordfrankreich von den Nazis besetzt wurde und in Südfrankreich das autoritäre Vichy-Regime sich etabliert hat und auch immer mehr mit den Nazis kooperiert hat. Varian Fry hat hunderten Literaten, Künstlern und Oppositionellen geholfen, aus Frankreich rauszukommen und vor den anrückenden Deutschen zu retten. Viele von ihnen waren verfolgte Juden. Darunter auch Walter Benjamin, Hannah Arendt, Leon Feuchtwanger oder Franz Werfel. Neben der Arbeit des Emergency Rescue Committees, so heißt das Fluchtzentrum von Varian Fry, hast du ganz viele individuelle Fluchtgeschichten rekonstruiert. Du bist da streng chronologisch vorgegangen und hast es geschafft, diese Geschichten extrem plastisch darzustellen. Du hast nichts erfunden und es liest sich trotzdem wie ein packender Roman. Wie nennt man dieses Genre eigentlich? Ist das eine historische Reportage? Ist das ein Sachbuch? Wie würdest du es nennen?
Also im englischen Verlagsgeschäft gibt es dafür eine klare Formulierung oder ein klares Etikett, das heißt Narrative Nonfiction. Im Deutschen gibt es irgendwie keinen so gut eingeführten Begriff. Man könnte es ein erzählendes Sachbuch nennen. Und das, dem begegnet man jetzt immer häufiger. Und ich mag dieses Genre, weil es einerseits sich eben an historisch belegbaren Tatsachen orientiert, aber andererseits eben versucht, wirklich zu erzählen, also ein sehr großes, breites Publikum zu erreichen und nicht nur für die Leute zu schreiben, die ohnehin am Thema interessiert sind.
Genau, deshalb kam uns auch so ein bisschen der Begriff Sachbuch irgendwie zu sachlich vor. Und warum hast du dich dann genau für diese Geschichte entschieden?
Ich habe 2021 ein Buch veröffentlicht, das heißt Februar 33. In dem rekonstruiere ich die ersten 6 Wochen von Hitlers Herrschaft nach dem 30. Januar 1933 aus der Perspektive der deutschen Schriftsteller. Und zwar der Schriftsteller, die sich von, die frühzeitig haben erkennen lassen, dass sie feindlich den Nationalsozialisten gegenüberstehen. Die Leute waren nach der Machtübernahme Hitlers nun damit konfrontiert, dass sie innerhalb von 4-6 Wochen das Land verlassen mussten, wenn sie nicht im KZ enden wollten. Nachdem ich das Buch abgeschlossen habe, stellte sich natürlich die Frage, wo sind die eigentlich alle hingegangen? Und eine Antwort darauf ist, ein großer Teil von ihnen ist nach Frankreich gegangen, hat dort Asyl bekommen, hat das Land sehr gemocht und ist dann eben auch dort geblieben, bis der nächste Krieg zwischen Deutschland und Frankreich wieder begonnen hatte. Dann wurden aber die Grenzen geschlossen und Frankreich hat sehr, sehr schnell innerhalb von nur 6 Wochen gegen Hitler verloren. Und insofern saßen die Leute dann wie in einer Mausefalle in Frankreich und mussten zusehen, wie sie zum zweiten Mal vor Hitler fliehen können.
Zwei dieser Personen, die dann das zweite Mal geflohen sind, waren die Autorin Hertha Pauli und auch der Schriftsteller Walter Mehring. Wir wollen jetzt mal kurz ins Buch reinhören. Die beiden sind nämlich zu diesem Zeitpunkt aus Paris geflohen, kurz bevor die deutschen Truppen in die französische Hauptstadt einmarschiert sind.
Reingehört. Über ihnen am Himmel sehen sie deutsche Flugzeuge. Aber da Paris als offene Stadt nicht verteidigt werden darf, wird sie von den Bomben auch nicht mehr angegriffen. Weiter außerhalb rasen die Jagdflugzeuge so tief über der Nationalstraße N20 nach Süden, dass die Hakenkreuze auf den Tragflächen zu erkennen sind. Plötzlich hämmert es los. Die Piloten feuern die ersten Salven. Alles stürzt von der Straße in Deckung. Dem Fahrer des Wagens, in dem Pauli und Mehring sitzen, zittern die Hände so sehr, dass Pauli sich ans Steuer setzt. Sie hat zwar keinen Führerschein, aber wen kümmert's? Man darf nicht hinaufschauen, sagt sie und fährt stur weiter. Bis zum nächsten Stau, bis sie wieder wie eine Schießscheibe auf der Straße stehen und der nächste Tiefflieger loshämmert. Sie stecken Stoßstange an Stoßstange zwischen den anderen Wagen fest, über Nacht geht es keinen Meter voran. Gegen Morgen die Nachricht, die Deutschen seien in Paris einmarschiert, keine 40 Kilometer hinter ihnen.
Du schreibst dir von zitternden Händen am Lenkrad und hast auch sonst die Szene sehr eindrucksvoll beschrieben. Wie genau hast du denn jetzt zum Beispiel konkret diese Szene rekonstruiert? Welche Quellen hattest du da zur Verfügung?
Also Hertha Pauli hat diese Flucht selbst beschrieben. Auch von Mehring gibt es einige Notate und Kommentare zu dieser Flucht. Das habe ich zusammengefasst, gegenseitig abgeglichen und dann eben in einen erzählerischen Text mit meinem Tonfall hineingebracht. Wenn man die Originalzitate nebeneinander legt, dann hat man ja immer wieder das Problem, dass der Tonfall sehr stark ändert, was den Leser leicht aus dem Zusammenhang rausschmeißt und aus dem Lesefluss rausbricht. Und deswegen war es mir wichtig, das Ganze in einer eigenen Sprache zu erzählen, aber entlang der Dinge, die die Zeitzeugen, also in diesem Fall Hertha Pauli und Walter Mehring, in ihren Aufzeichnungen festgehalten haben. Also die zitternden Hände sind keine Erfindung von mir, sondern die stammen von Hertha Pauli persönlich.
Okay, aber auch wenn du es jetzt quasi nicht erfunden hast und nur in deine eigene Sprache übersetzt hast, wissen wir auch, dass Erinnerungen immer sehr subjektiv sind. Und bei ganz vielen Sachverhalten, die du darstellst, gab es ja notgedrungen oft auch nur eine Quelle. Wie hast du denn dann diese Fakten überprüft oder wie bist du mit dieser Unsicherheit dann auch umgegangen?
Also das ist ganz sicher ein Thema, aber ich glaube, dafür gibt es keine Lösung. Niemand weiß, was eine historische Tatsache ist, weil niemand von uns dabei war. Es gibt nur die Zeugenaussagen derjenigen, die dabei waren. Und die kann man natürlich, wie das der Historiker sagen würde, quellenkritisch überprüfen. Aber da findet man natürlich bei der Genauigkeit, die man für das Erzählen braucht, sehr schnell Grenzen. Ich würde deshalb auch nie sagen, dass mein Buch nach den historischen Tatsachen geschrieben ist, sondern dass es nach den Aussagen der Zeitzeugen geschrieben ist, dass es sich nach den Aussagen der Zeitzeugen jedes Detail belegen lässt. Nicht, dass es Tatsachen sind, denn wie gesagt, ich bin der Meinung, historische Tatsachen sind eigentlich nicht überprüfbar oder feststellbar.
Und war es schwer, diese Belege zu finden, also genug Material zu kriegen? Musstest du vielleicht auch mal kämpfen, um an eine bestimmte Quelle zu kommen? Also vielleicht nochmal grundsätzlich, du schreibst es auch im Vorwort, dass du neben diesen Erinnerungen und autobiografischen Schriften auch Tagebücher, Briefe und später geführte und veröffentlichte Interviews verwendet hast.
Also ich habe ja fast 40 Jahre als Literaturkritiker und Feuilleton-Redakteur gearbeitet. Und insofern ist mir der Umgang mit Büchern und auch das Milieu der Schriftsteller dieser Zeit sehr vertraut. Ich habe zudem das Glück, dass ich nur 20 Fahrradminuten entfernt wohne von der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. In dieser Nationalbibliothek gibt es tatsächlich alle Bücher, die seit 1945 gedruckt wurden in deutscher Sprache und in Deutschland. Das ist wirklich buchstäblich alles, was gedruckt wird, wird dort gesammelt. Das heißt, ich habe an einer einzigen Bibliothek in Frankfurt alle Bücher zusammen, die ich brauchte, um diese Dinge zu überprüfen, um die Selbstaussagen dieser Zeitzeugen nachzulesen und zu überprüfen. Zudem gibt es in dem gleichen Gebäude der Nationalbibliothek das sogenannte Deutsche Exilarchiv 1933 bis 1945. In diesem Archiv sind die sind sehr viele unveröffentlichte Quellen gesammelt. Und auch diese kann man sich, wenn man ein ernstes Anliegen vortragen kann, also zum Beispiel, wenn man eine Reportage oder ein Buch schreiben will, kann man sich die Dinge vorlegen lassen. So dass ich zum Beispiel eben Originalbriefe von Varian Fry aus seiner Tätigkeit in dieser Zeit in Frankreich auch tatsächlich gesehen habe und mir vorlegen konnte und so weiter. Das ist natürlich geografisch gesehen eine unglaublich glückliche Konstellation. Ich habe also, weil du das so gefragt hast, überhaupt nicht kämpfen müssen für die Dinge, sondern ich kann das bequem vom Computer aus mir die Bücher raussuchen, die ich lesen will, gehe dann dahin und schaue mir die Bücher, was weiß ich, in Fünfer- oder Zehnerstapeln an und suche mir das raus, was ich brauche.
Also wäre dein Tipp für historische Recherchen nach Frankfurt ziehen?
Also für historische Recherchen, gerade im literarischen Bereich, kann ich das unbedingt sehr gut empfehlen.
Du bist aber dann nicht nur in Frankfurt geblieben, sondern auch an viele Schauplätze deines Buches gereist, bist auch selbst den Fluchtweg über die Pyrenäen abgelaufen. Was bringt es denn jetzt 80 Jahre später, solche Orte nochmal zu sehen, zu besuchen, zu fühlen? Was hat es dir konkret gebracht?
Ich bin gerne über diesen Berg gegangen, weil ich auch mal fühlen wollte, wie das war, so für die Leute. In das Buch eingegangen ist da vielleicht ein Halbsatz davon, von diesen Erfahrungen. Ich war im Winter in Marseille, ich war im Sommer in Marseille, um die verschiedenen Jahreszeiten zu sehen. Ich habe mir die Gebäude angeguckt, soweit sie bis heute noch erhalten sind. Ich halte das alles nicht für tatsächlich wesentlich. Also das, was ein Reporter machen muss, wenn er über Zeitgenössisches berichtet, nämlich mit den lebenden Menschen sprechen, mit den Orten sich zu konfrontieren, in denen Dinge stattfinden. All das spielt für so eine historische Recherche, für so eine historische Reportage nur eine sehr eingeschränkte Rolle. Für mich war es viel wichtiger, innerhalb der Bibliothek bis in die Details hinein, bis in versteckte kleine Dokumente, die ich irgendwo finden konnte, die Sachverhalte zu recherchieren. Das ist in diesem Fall ein Sonderfall einer Reportage. Ich finde es ja schön, dass ihr das auch eine Reportage nennt. Wie gesagt, für mich ist es ein erzählendes Sachbuch beziehungsweise ein Narrative Non-Fiction. Aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Reporter aufspielen wollen, sondern eher würde ich mich selbst als Erzähler betrachten.
Genau, also ich glaube, wir würden das jetzt auch gar nicht unbedingt als Reportage bezeichnen, aber wollen so ein bisschen gucken, was wir auch als Reporter fürs journalistische Erzählen daraus ziehen können. Und ein wichtiger Unterschied ist ja zum Beispiel auch, dass wir, wenn wir etwas nicht verstanden haben, einfach zum Telefon greifen und nochmal nachfragen. Wie war das jetzt für dich in dem Fall, diese Menschen nicht mehr befragen zu können? Also diese Lücke irgendwie zu spüren, wenn du etwas nicht genau wusstest? Oder war das vielleicht sogar auch befreiend, weil du weißt, deine Protagonisten lesen es nicht mehr?
Ja, das ist sicherlich so, dass etwas mehr Freiheit gibt, weil man nicht damit rechnen muss, dass dann irgendwie einer der Dargestellten kommt und sagt, nee, das war ganz anders. Also das wird in diesem Fall nicht passieren. Es ist so, man kann nicht nachfragen, das ist richtig. Und das ist vielleicht auch ein Problem. Andererseits gibt es, wenn es bei den Schriftstellern Zeugnisse gibt, wie zum Beispiel von Feuchtwanger, der hat ein ganzes Buch geschrieben über seine Exilzeit, die Zeit der Verfolgung in Frankreich. Hertha Pauli hat ein ganzes Buch geschrieben. Alfred Kantorowicz, das heißt Exil in Frankreich. Also es gibt sehr, sehr viel Material. Und aus diesem Material kann man, wenn man eine solche historische Reportage schreibt, wie ich es gemacht habe, auswählen. Das heißt, man kann auch vieles weglassen. Wenn etwas fraglich oder fragwürdig erscheint, konnte ich mir überlegen, muss dieser Punkt unbedingt in mein Buch hinein? Oder kann ich das einfach übergehen? Und dann gibt es wieder andere Fälle, wie zum Beispiel Anna Segers, die mit ihren Kindern durch Frankreich geflohen ist, bei der Anna Segers so gut wie überhaupt nichts geschrieben hat über diese Zeit. Aber die Kinder sind später befragt worden von Leuten, die sich das Leben von Anna Segers genau vor Augen stellen wollten. Und die Kinder haben darüber sehr gut berichtet. Dann konnte ich mich anhand dieser Berichte informieren und das Ganze eben dann auch wieder in einen erzählerischen Zusammenhang bringen. Und insofern ließ sich das eigentlich immer wieder sehr gut machen. Die Dinge haben sich eigentlich beim Lesen für mich sehr gut geklärt.
An die Szene mit Anna Segers und ihren Kindern erinnere ich mich auch noch sehr gut. Sie ist dann irgendwann vom besetzten Nordfrankreich in die unbesetzte Zone in Südfrankreich geflüchtet. Das war eben irgendwie eine sehr starke Szene. Und hast du jetzt bei der Auswahl der Protagonisten der einzelnen Geschichten hauptsächlich darauf geachtet, was ist jetzt dramaturgisch das stärkste und effektvollste oder teilweise dann auch einfach nach Verfügbarkeit der Quellen entschieden?
Es gab zwei hauptsächliche Bedingungen, die erfüllt werden mussten. Zum einen war es ganz wichtig, dass möglichst viel Material erhalten ist, dass ich möglichst viel finden kann. Das, was ich benutze, also weil ich das eben benutzen musste und darauf angewiesen war. Das andere ist der Punkt, ich wollte Varian Fry als Zentralfigur haben. Das heißt, die Leute, die da in dem Buch, deren Fluchtgeschichten in dem Buch erzählt werden, sollten in einem Zusammenhang stehen mit Varian Fry. Es gibt zum Beispiel die Fluchtgeschichte, die auch relativ genau beschrieben wurde von ihm selbst, von Alfred Döblin, ebenfalls ein sehr bekannter deutscher Schriftsteller dieser Zeit. Aber Döblin war nicht in Kontakt mit Varian Fry, also habe ich diese Geschichte komplett weggelassen. Alle anderen Figuren sind Schützlinge von Varian Fry gewesen und sind von ihm in irgendeiner Weise tatsächlich mit seiner Unterstützung geflohen.
Ja, ich glaube, du wolltest ihm ja auch so ein bisschen ein Denkmal setzen, weil seine Arbeit in Amerika später gar nicht mehr anerkannt wurde. Also er war dann, glaube ich, Lehrer und ist auch ziemlich früh und ziemlich unbekannt und ungeehrt verstorben.
Das ist richtig, aber andererseits, was mich eigentlich viel mehr berührt und gestört hat, ist, dass er in Deutschland nicht bekannt ist. Die deutsche Literaturgeschichte und die deutsche Kunstgeschichte, die haben sehr guten Grund, ihm dankbar zu sein, weil so große, namhafte Künstler, Autoren, Intellektuelle ohne ihn nicht gerettet worden wären. Und es ist mir eigentlich bis heute ziemlich unverständlich, dass er ja weitgehend unbekannt geblieben ist. Mhm. Es gibt in Berlin eine Varian Fry Straße, die ist sehr kurz und nicht sehr attraktiv, die ist direkt da am Potsdamer Platz. Und es gab mal eine Ausstellung zu Varian Fry, aber das mehr oder weniger ist alles gewesen. Und seine Autobiografie ist übersetzt worden und im Deutschen publiziert. Diese Autobiografie wurde aber während des Zweiten Weltkriegs geschrieben und er musste noch relativ viele verschweigen, weil er nicht Informationen an den deutschen Geheimdienst liefern wollte. Und glücklicherweise ließen sich diese Details alle klären. Für mich jedenfalls klären. Insofern war das eigentlich mein Hauptinteresse, für die deutschen Leser eine so zentrale Figur wie Varian Fry ja so lebendig wie möglich zu machen.
Das Buch selbst widmest du im Vorwort aber den vielen unbekannten Flüchtlingen, deren Schicksale eben oftmals nicht so gut dokumentiert sind wie die Schicksale von SchriftstellerInnen, die eben naturgemäß dann auch viel über sich und ihre Erfahrung schreiben. Und das Problem hat man ja oft, dass historische Quellen irgendwie von privilegierten Personen, teilweise in anderen Kontexten auch von mächtigen Personen erstellt wurden. Wie kann man es trotzdem schaffen, ein realistisches Bild der Vergangenheit zu zeichnen, also wo auch Alltagsgeschichten der normalen Bevölkerung Platz haben?
Nee, das kannst du eben nicht. Das geht nicht. Also meines Erachtens geht es nicht. Es sind damals 20.000 bis 25.000 Menschen als Exilanten in Südfrankreich gewesen. Das, was ich in dem Buch herausgegriffen habe, sind sehr gut dokumentierte Fluchtgeschichten von vielleicht 10, 12 Personen. Darin liegt schon eine totale Verfälschung, weil man den Blick eben auf nur 10, 12 Personen richtet, anstatt auf 20.000, was den historischen Tatsachen sehr viel gerechter würde. Nein, das schreibe ich ja auch im Nachwort oder im Vorwort, das kannst du nicht, du kannst das einfach nicht in der Form realistisch oder den historischen Tatsachen konform darstellen. Das geht nicht. Du musst, wenn du erzählst, deinen Blick auf einzelne Personen richten und kannst nie den gesamten geschichtlichen Zusammenhang widerspiegeln.
Ja, ich erinnere mich daran, dass Volker Kutscher, das ist der Autor von der Romanvorlage von der Fernsehserie Babylon Berlin, sich bewusst für einen fiktionalisierten historischen Roman entschieden hat, um eben diesen Alltag der normalen Bevölkerung abzubilden. Das wäre dann vielleicht auch eine Möglichkeit, die dann nicht mehr faktisch arbeitet, aber an Fakten orientiert nochmal.
Ja, also das halte ich für absolut legitim. Also als Literaturkritiker sehe ich darin eine der großen Qualitäten von Literatur, dass man eben durch die Fiktion einzelne auch Alltagsleben wieder den Menschen vor Augen stellen kann. Aber das war nicht das, was ich vorhatte, sondern ich wollte entlang der belegbaren Zeugenaussagen von Menschen, die dabei waren, diese Dinge so erzählen, wie sie damals geschehen sind. Und glaube, dass das eben auch wieder eine eigene Qualität hat für viele Leute, also viele Leser, weil sie sich eben sagen können, das ist nicht ausgedacht, das ist nicht erfunden, sondern die Dinge haben plus minus mehr oder weniger so stattgefunden. Und das ist ja auch das, was bei Februar 33, meinem vorangegangenen Buch, so wichtig wurde, dass man sich eben sagen kann, wenn das einmal passiert ist, kann es auch immer wieder passieren. Und das, was wir eben damals 33 in Deutschland erlebt haben, ist ja, dass eine Demokratie innerhalb von nur 4 bis 6 Wochen in eine Diktatur verwandelt wurde, in der die Menschen wirklich um ihr Leben fürchten mussten. Und das vor Augen zu stellen in eben einer ausdrücklich nicht fiktiven Zusammenhang, das schien mir ganz besonders wichtig zu sein. Genauso wie jetzt bei Marseille 1940, da geht es ja letztlich darum, dass diesen Flüchtlingen geholfen werden muss, dass einzelne Menschen sich bereit erklären, durchaus mit einem gewissen Risiko, dass sie persönlich für sich eingehen, denen zu helfen. Und das hat auch so stattgefunden. Also in einer Zeit, in der die ganze Europa von den grausamsten und inhumansten Dingen überhaupt überzogen waren, haben Menschen sich gefunden, und nur aus Gründen der Sympathie mit anderen Menschen ihnen geholfen und sind große Risiken dabei eingegangen. Ich finde, das ist sehr ermutigend, das so zu sich vor Augen zu stellen. Aber es ist eben dann wichtig, dass man sagen kann, das habe ich nicht ausgedacht, das ist nicht ein Wunschtraum von mir, sondern das hat wirklich so stattgefunden.
Kann man dann sagen, dass dein Ziel oder so auch die Wahl auf diese Geschichte getroffen ist, um auch in gegenwärtige Diskurse hineinzuwirken, um irgendwie so ein bisschen sowas wie eine Lehre aus der Geschichte zu ziehen?
Also da muss man immer sehr vorsichtig sein, ob man ein Buch mit einer Message versehen will. Sondern mir ging es ganz einfach darum, die Geschichte so gut ich es irgend kann zu erzählen. Und dann entwickelt so ein Buch halt eben auch hoffentlich nebenher so eine gewisse, wie soll man sagen, Ausstrahlungskraft auf die Gegenwart, die man dann als Message betrachten kann. Aber das muss das Buch selber machen. Das kann man nicht von sich aus da reinstecken.
Ja, und wie du es machst, ist auch sehr ähnlich wie in einer guten Magazin- oder Zeitungsreportage. Du versuchst eben diese größere Geschichte der NS-Verfolgung vor allem über die Handlungsebene und so die Beobachtung kleiner Details zu vermitteln. Und es gibt ab und zu kleine Erklärabsätze zum historischen Kontext, das ist aber extrem, extrem reduziert. Da ist so ein bisschen die Frage, wie viel Wissen setzt du denn dann bei den Lesern voraus? Also kann man damit alle erreichen oder hast du dir da Gedanken gemacht, ob du noch ein bisschen mehr hättest erklären müssen? Also das ist auch immer so ein bisschen eine Frage, die wir uns bei Reportagen stellen. Wie viel erklärt sich selbst über die Handlung und wie viel Hintergrund braucht es?
Also ich hoffe, möglichst alles erklärt zu haben. Ich hoffe, dass das auch voraussetzungsfrei lesbar ist. Ich versuche dann beim Schreiben auch darauf zu achten, dass diese historisch erklärenden Passagen auch selber wieder von Leben erfüllt sind, dass sie von irgendeiner Figur aus geschrieben sind. Natürlich ist das schwierig in dem Moment, in dem man jetzt zum Beispiel Franklin D. Roosevelt und seine Politik erklären muss. Aber in diesem Fall war es ja zum Beispiel seine Ehefrau Eleanor Roosevelt, die auch eine Rolle gespielt hat und die auch als Person, sagen wir mal, oder als einflussnehmende Person in diesem Fall in diesem Buch auftreten kann. Aber ich glaube, wichtig ist, wenn man lebendig erzählen will, nicht unbedingt die Frage, ob man alle historischen Fakten hundertprozentig erklärt hat. Es kommt viel mehr darauf an, sinnlich zu erzählen. Das wäre jetzt mal meine These. Also alle Dinge, die man die ich in den Büchern gefunden habe, die was mit sinnlichen Eindrücken zu tun haben, also mit Sehen, Schmecken, Fühlen, Hören, all mit diesen Dingen, die habe ich stark in dem Buch versucht, in den Vordergrund zu stellen. Auch Gestisches, Dialoge sind ebenfalls sehr wichtig. Und die Dialoge sind alle aus den Aufzeichnungen der Zeitzeugen übernommen. Das ist nie, keine Zeile ist davon in irgendeiner Weise erfunden. Das gibt dem Ganzen meines Erachtens eine gewisse Lebendigkeit. Wie schwierig die historischen Fakten auch immer sein wollen, sollten der Leser identifiziert sich, fühlt sich hinein, sieht sich mitgenommen von dem, was andere Menschen erlebt haben. Ich habe mal meinem Sohn, da ist mir das auch klar geworden, da war der 4 oder 5 Jahre alt, das Buch vorgelesen, Die drei Musketiere von Alexandre Dumas. Und das ist historisch gesehen eine außerordentlich schwierige Situation, weil innerhalb eines Landes, nämlich innerhalb von Frankreich, sowohl der Kardinal als auch der König eigene Armeen unterhalten haben, die sich untereinander bekämpft haben, ohne dass das ein Bürgerkrieg wurde. Das war meinem Sohn komplett egal. Der hat die gut erzählte Geschichte, die lebendig erzählte Geschichte, sinnlich erzählte Geschichte, die hat er gemocht und verfolgt. Und die historischen Fakten, die hat er nebenbei aufgenommen. Ich weiß gar nicht, inwieweit er das begriffen hat. Also auch in diesem Fall ist das ja mit den Fluchten nach Amerika von vielen Schriftstellern sehr kompliziert, weil Amerika keine Flüchtlinge wollte, zumal die wollten keine linken Schriftsteller, das wollen die bis heute nicht, und die wollten auch keine jüdische Einwanderung. Die haben versucht, das soweit es geht zu verhindern. Es gab dann eben einige Möglichkeiten, ausnahmsweise irgendwelche Einreisevisa zu bekommen. Und die hat Warren Fry dann sehr stark genutzt. Ich glaube, das in dem Buch auch erklärt zu haben, aber das steht für die Wahrnehmung des Lesers nicht im Mittelpunkt.
Ja, also das mit der Sinnlichkeit ist dir zumindest meiner Meinung nach sehr gut gelungen.
Vielen Dank, das freut mich.
Und das kann dann ja auch immer ein Anlass sein, sich auch weiter mit den Fakten zu beschäftigen. So ging es uns auf jeden Fall, dass wir dann nochmal einige Sachen historisch nachgeschlagen haben. Uwe, wir kommen dann jetzt zur letzten Rubrik. Die heißt, komm zum Punkt und geht so, dass ich einen Satz anfange und du ihn einfach beendest.
Komm zum Punkt.
Der erste Satz ist, das amüsanteste Tagebuch, das ich bei der Recherche gelesen habe, war von.
Das war die Autobiografie von Mary Jane Gould, weil sie eine sehr gut schreibende Autorin ist. Sie ist eigentlich ihr hauptberuflich die Tochter eines sehr, sehr reichen Mannes, hat Millionen geerbt und die auch kräftig ausgegeben. Und sie hat in Marseille in dieser Zeit, in der Varian Fry dort Menschen gerettet hat, hat sie eine Liebesgeschichte mit einem 10 Jahre jüngeren Deserteur von der Fremdenlegion erlebt. Und also sie war 30, er war 20. Und das war schon eine sehr saftige Liebesgeschichte, das muss man mal sagen, bei der wirklich kein Auge trocken bleibt. Und ich finde das bis heute ganz enttäuschend, dass dieses Buch nicht ins Deutsche übersetzt wird. Alleine, weil es eine wirklich gute, erzählte Autobiografie ist mit einem wirklich spannenden Thema.
Anders als die anderen Protagonisten, aber kein Flüchtling, muss man, glaube ich, dazu sagen, sondern eine Amerikanerin.
Sie ist Amerikanerin, sie war persönlich jetzt in dem Sinne keiner großen Gefahr ausgesetzt, obwohl das nie ganz klar war, wie die Franzosen darauf reagieren, wenn man die Menschen oder die Deutschen darauf reagiert, wenn man den Menschen hilft, die die eigentlich ins Gefängnis bringen wollen.
Gut, der zweite Satz. Geschichten über den Nationalsozialismus verkaufen sich auch heute noch so gut, weil
wir bis heute nicht richtig gut begreifen können, wie es zu dieser historischen Katastrophe, zu diesem Zivilisationsbruch in unserem Land gekommen ist.
Und mit dem letzten Satz, den du vervollständigen sollst, wollen wir ein bisschen in die Zukunft blicken. Über unsere heutige Gegenwart wird man in 100 Jahren schreiben, indem man Quellen nutzt, wie?
Ja, alle möglichen Quellen, alles, was zu bekommen ist. Natürlich werden die audiovisuellen Quellen noch viel, viel stärker im Vordergrund stehen, als es damals sein konnten, weil klar, es gibt Fotos aus dieser Zeit, aber das ist, oder auch kleine Filme, das ist mehr oder weniger alles. Übrigens, nebenbei, bei YouTube gibt es Filme über diese Zeit in Marseille, zum Beispiel über den Besuch von Marshal Petain in Marseille, bei dem man sehr schön sieht, dass sehr viele Franzosen um ihn drumherum, um ihn zu begrüßen, die rechte Hand zum Hitlergruß heben. Etwas, was man sehr überrascht zur Kenntnis nimmt, aber was eben zu der historischen Wahrheit auch dazugehört.
Okay, Uwe, vielen Dank für den spannenden Einblick in deine Arbeit. Wir nehmen mit, dass niemand genau weiß, was eine historische Tatsache ist und war und man sich dem immer nur annähern kann und dass sinnliches Erzählen die Leute anders packt und erreicht, als wenn man einfach nur die Fakten runterrattert. Wir haben den Tipp von dir erhalten, wenn man zu Literatur recherchiert, unbedingt nach Frankfurt ziehen. ja, schön, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich gefreut. Vielen Dank.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, liked und abonniert ihn. Und falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne bei Instagram @reportageschule. Mein Name ist Tom Gatt und in 2 Wochen kommt die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.